Gnade sei mit euch, ihr Geliebten des Herrn. Ihr Lieben, ich schaue gerade mit meiner Frau zusammen eine Serie, The Chosen heißt die. Ich weiß nicht, manche von euch fangen an zu nicken. Es ist die Auserwählten, so heißt es übersetzt. Und es ist eine Serie über das Leben von Jesus. Sie ist angelegt auf 8 Staffeln, glaube ich. 2 sind mittlerweile auch in Deutsch veröffentlicht. Die dritte kommt, glaube ich, gerade heute in Englisch raus. Eine großartige Serie, wie ich finde. Und was ich am allermeisten feiere an dieser Serie, ist die Art und Weise, wie Jesus dargestellt wird. Das entspricht so sehr meinem Jesusbild, das freut mich immer wieder und gleichzeitig überrascht es mich immer wieder neu. Also wenn ihr noch eine Filmempfehlung braucht für diese Jahreszeit bis Weihnachten, guckt euch The Chosen an, wirklich großartig. Was ich neben der Darstellung von Jesus großartig finde, ist vor allen Dingen auch die Charakterentwicklung und die Darstellung der Jünger. Die tauchen ja in den Evangelien immer relativ kurz auf, unter anderem, weil sie selber die Geschichte von Jesus beschreiben und ihn im Blick haben. Und während wir aus Filmen, auch Jesus-Filmen, so in 2 Stunden ja meistens so zusammengedampft ein Evangelium haben, hat die Serie natürlich die Möglichkeit, viel mehr zwischen den Zeilen zu erzählen und Charakterentwicklung zu ermöglichen, wie ich finde, sehr plausibel, einleuchtend und nahbar. Und wenn ich das gucke, ich gucke jetzt das gerade, glaube ich, das dritte Mal. Ich habe es das erste Mal, als es auf Englisch rauskam, habe ich es mir angeguckt, dann nochmal auf Deutsch und jetzt mit meiner Frau. Und jedes Mal mache ich folgende Beobachtung in mir. Ich merke, ich sehne mich jedes Mal danach, so zu leben. Es ist in mir, entwickelt sich jedes Mal so eine Sehnsucht, damit so mit Jesus unterwegs zu sein, so zu leben, morgens mit den Jüngern irgendwo in Israel auf einem steinigen Boden wach zu werden, in irgendeinem Zelt. Ich befürchte, wenn ich es machen würde, würde ich da anders drüber denken. Aber in diesem Moment gibt es so eine Sehnsucht in mir, mich an den anderen Jüngern auch zu reiben, an ihrem Charakter, ihren Persönlichkeiten, ihren Geschichten und geschliffen zu werden von der Gemeinschaft und am allermeisten von Jesus, den ganzen Tag mit ihm zu verbringen, gehen, wohin er geht, hören, was er sagt, sehen, was er tut, lernen, wie er lebt und mein ganzes Leben, meinen ganzen Tagesablauf, meine Gedanken auf ihn auszurichten und von ihm prägen zu lassen. Ihr Lieben, ich merke jedes Mal, ich kann richtig Fernweh kriegen, wenn ich diese Serie gucke. Und in einer Szene, es gehört zu meinen Lieblingsszenen, das ist eine besondere Szene, wo der jüdische Pharisäer Nikodemus, ein Mitglied des Synhedrions, des jüdischen Hohen Rats, wo er Jesus begegnet und mit ihm spricht. Die Szene nimmt das Gespräch aus Johannes 3 auf. Und in dieser Szene wird das sehr schön sichtbar, mit was für einer Begeisterung, aber auch Faszination Nikodemus dem Jesus begegnet. Es ist ein beeindruckendes Gespräch, wer das vor Augen hat. Es ist zärtlich, sehnsüchtig, suchend, humorvoll und wahnsinnig, wahnsinnig tiefgründig. Nikodemus erkennt sogar in der Szene an, dass Jesus der Messias ist, dass er Gott selbst ist und dass sie unterhalten sich darüber, dass mit ihm Gottes Reich kommt. Und am Ende dieser Szene sagt Nikodemus voller Sehnsucht, mein ganzes Leben habe ich auf diesen Tag gewartet. Und Jesus schaut ihn an und sagt, komm mit mir. Komm mit mir und meinen Jüngern. Komm und sieh das Königreich, das ich in die Welt bringe. Und dann sieht man, wie Nikodemus mit sich ringt, voller Sehnsucht und Fragen. Und er sagt, kommt denn Gottes Königreich wirklich jetzt? Und Jesus fragt ihn, was sagt dir dein Herz? Und Nikodemus fängt an, Tränen über sein Gesicht zu laufen. Und er sagt, mein Herz will bersten vor Angst und Staunen. Und kann mir nicht sagen, außer dass ich hier auf heiligen Boden stehe. Und dann fängt er an zu lachen und sagt, auf einem heiligen Dach, denn sie stehen gerade auf so einer Dachterrasse. Und Jesus lacht und Nikodemus geht vor ihm auf die Knie, nimmt seine Hand, küsst seine Hand und sagt, und er zitiert damit Psalm 2, Vers 12, er sagt, küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und euer Weg ins Verderben führt. Und Jesus schaut ihn liebevoll an und führt den Vers zu Ende und sagt, glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht findet. Und er nimmt Nikodemus in den Arm und Tränen der Dankbarkeit laufen über sein Gesicht. Es ist eine wahnsinnig intensive Szene, wie ihr merkt, aber das Traurigste, das kommt kurz danach. Das ist damit noch lange nicht zu Ende. Das Traurigste kommt eine Folge später. Nikodemus hat von Jesus einen Zeitpunkt gekriegt und einen Ort, wann er aufbrechen wird. Und wo er sich mit seinen Jüngern trifft, kurz danach, um weiterzuziehen. Und er hat Nikodemus eingeladen, mit ihm zu kommen. Und die nächste Szene, in der nächsten Staffel gibt es eine Szene, wo Jesus gerade aufbrechen will. Und seine Jünger sind da und Jesus zögert und wartet. Seine Jünger verstehen nicht ganz, warum zögert der? Worauf warten wir noch? Es sind doch alle da. Jesus weiß, wer fehlt. Und dann sieht man, wie die Kamera rauszoomt und man sieht eine Hausecke, hinter der Nikodemus steht. Und er weint und er beobachtet die Szene voller Sehnsucht. Man sieht das und gleichzeitig wagt er nicht den Schritt um die Ecke, den nächsten Schritt in die Nachfolge. Und jetzt, bevor Jesus aufbricht, guckt er zu der Hausecke. Man sieht die Trauer in seinem Gesicht. Und ganz leise, aber hörbar sagt Jesus, du warst so nah dran. Seine Jünger gucken irritiert, sie verstehen nicht, was Jesus meint, aber Nikodemus weiß es. Und er bricht in Tränen aus und weint. Er weint vor Sehnsucht und vor Schmerz über seine Entscheidung. Darüber, dass er Jesus die Tür zu seinem Leben einen Spalt weit aufgemacht hat, aber nicht weit genug, um ihn wirklich hineinzulassen. Für mich ist es eine der schmerzhaftesten Szenen der Serie bis jetzt. Manches wird vielleicht noch folgen. Und ich habe gedacht, wäre das jetzt möglich? Für uns, für mich. Ich hoffe, ich würde sofort aufbrechen. Heute noch kündigen, meine Sachen packen und aufbrechen. Ich hoffe es von ganzem Herzen. Aber was hat das alles mit Advent zu tun? Ihr Lieben, Advent, da geht es auch um geöffnete Türen. Viele von euch wissen das, Adventskalender. Wer von euch hat einen Adventskalender? Oder mal ein kurzes Handzeichen. Oh, nicht so viel. Und die Kinder und Enkelkinder, hat jemand zu Hause irgendwie Kontakt mit Adventskalendern? Okay, es sind mehr. Okay, also Adventskalender kennt ihr. Jeder Tag 24 kleine Türchen, die man aufmachen kann, immer mit einer kleinen Überraschung dahinter. Das sind auch so Türchen, die im Advent geöffnet werden. Heute soll es um eine andere und wichtigere Tür gehen. Aber diese 24 Türchen, wann immer ihr in den nächsten Wochen eine solche Tür aufmacht, erinnert euch bitte an die wichtigere Tür, über die wir heute sprechen wollen, okay? Lass das eine Erinnerung sein. Die Tür, um die es heute geht, die kommt im Predigttext vor, ein ungewöhnlicher Predigttext für den ersten Advent. Ihr könnt ja mal überlegen, warum sich jemand den aussucht. Also der war vorgeschlagen, das ist der Predigttext für diesen Tag. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie gerne auf in Offenbarung 3, Vers 14 bis 22. Und wenn nicht, hört einfach gerne aufmerksam zu. Ich lese den Predigttext vor. Der Predigttext ist ein Brief, den Jesus dem Johannes in der Offenbarung diktiert an die Gemeinde in Laodicea. Jesus diktiert. Und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist, arm, blind und nackt. Ich rate dir, kauf bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streich sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich auch den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Bis dahin. Ihr Lieben, ich habe es gesagt, dieser Text ist ein ungewöhnlicher Text zum Advent und vielleicht auch ein ungemütlicher Text. Wann immer ich mit Menschen über diesen Text spreche, merke ich, sie hören ihn nicht so sonderlich gerne, denn er ist ziemlich herausfordernd. Und man kann sich durchaus fragen, was hat dieser Text mit Advent zu tun? Advent, das kommt ja von dem lateinischen Wort adventare, das bedeutet kommen oder ankommen, es gemeint ist die Ankunft von Jesus. Und die hat immer drei Dimensionen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und daran erinnern wir uns und das feiern wir im Advent. Advent hat also einmal einen geschichtlichen Vergangenheitsaspekt. Jesus ist schon vor 2000 Jahren gekommen, das wissen wir. Jesus ist gekommen, Vergangenheit. Es gibt aber auch einen gegenwärtigen Aspekt von Advent. Jesus kommt jetzt, das ist ein innerlicher Aspekt. Er will jetzt und hier in unser Leben kommen, in jedes Einzelne. Wenn du hier bist und ich heute Morgen noch gar nicht so genau weißt, warum bist du hier? Das ist der Grund. Jesus möchte dir heute begegnen und in dein Leben kommen. Das ist das, was wir im Advent auch feiern. Das ist der gegenwärtige, innerliche Aspekt. Und der zukünftige ist, wir dürfen wissen, Jesus wird einmal wiederkommen. Und er wird alles neu machen und den Himmel errichten, sein Reich vollenden auf dieser Welt, indem er alles neu macht. Und ihr merkt in diesem Text, in dem Predigtext, geht es heute vor allen Dingen um diesen zweiten Aspekt, diesen gegenwärtigen und innerlichen Aspekt, dass Jesus heute und hier in unser Leben hineinkommen wird und will. Und ihr merkt das in diesem vielleicht stärksten Bild, es sind viele starke Bilder in diesem Text, ja, aber ein Kernbild, worum sich alles letzten Endes dreht, wenn man dieses Bild versteht, öffnet sich eine Tür nicht nur zu dem Text, sondern auch in unser Herz. Das ist Vers 20. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Das ist so der Kernvers und da möchte ich heute den Hauptfokus drauf legen. Und da merkt, es geht um hier und heute. Und auch Vers 22. Wer bereit ist zu hören, jetzt zu hören, der achte auf, dass er gehorche dem, was der Geist den Gemeinden sagt. Es geht um hier und heute in diesem Text. Dieser Vers, Vers 20, das Bild mit der Tür, ist ein wahnsinnig wichtiger Vers, aber auch ein Vers, der häufig missverstanden wird. Denn meistens, dieses Satz, merkst du nicht, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wer öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Das ist meistens ein Vers, der in evangelistischen Kontexten benutzt wird. Das heißt, im Gespräch mit Menschen, die Jesus nicht kennen, ne, da wird gesagt, weißt du, Jesus liebt dich, er sehnt sich nach dir und er steht vor der Tür und er klopft an und du musst ihm nur die Tür aufmachen und er kommt in dein Leben. Und bei allem, was wahr ist an diesem Text, es ist so, ja, das kann man durchaus so sagen, ist das nicht der Kontext, um den es an dieser Stelle geht. Es geht nicht um einen evangelistischen Kontext, auch wenn wir wissen dürfen, dass egal, ob du Jesus kennst oder nicht, dass er an der Tür steht und klopft, das ist klar. Aber manchmal, wenn wir nicht den Kontext beachten, dann halten wir uns diesen Text ein bisschen auf Abstand und wir verpassen den Punkt, dass es um uns geht. Denn dieser Text, der ist gesprochen zu einer christlichen Gemeinde. Der Gemeinde in Laodicea schreibe, sagt Jesus in Vers 14. Das heißt, es geht hier um eine christliche Gemeinde, die sagt, dass es ihnen gut geht. Eine offensichtlich tolle Gemeinde, die ein tolles Selbstbild hat. Die sagen, ich bin reich und habe alles im Überfluss, mir fehlt es an nichts, sagt die Gemeinde. Und in der Vorbereitung musste ich so an uns denken. Und dann habe ich gesagt, ist es nicht doch oft so, dass wir auch, ich meine, wir hatten gestern einen Leitungstag, da haben wir uns mit allen Leitern der Gemeinde getroffen und haben auch kritisch hingeguckt und als Deutsche neigen wir auch ein bisschen zu kritischen Perspektiven, das ist so. Aber immer wieder, wenn wir über unsere Gemeinde sprechen, vielleicht geht dir das auch so, sprechen wir doch auch positiv über sie und sagen, guck mal, was auch alles gut ist, das müssen wir auch sehen und es stimmt auch. Ja, dass man auch das Gute wertschätzen muss und wertschätzen darf. Wir sind verhältnismäßig gut besucht. Die Gemeinde hat auch die Corona-Pandemie verhältnismäßig gut überstanden. Geistlich sind wir verhältnismäßig gesund. Auch finanziell geht es uns verhältnismäßig gut. Das könnten doch auch wir sein. Von uns könnten ähnliche Sätze kommen. Und genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. In diesem Text geht es um eine Mahnung an Christen, denen die denken, dass es ihnen gut geht. Es geht um uns. Auch wir haben vielleicht Jesus mal in unser Leben gelassen. Aber wir neigen dazu, ihn durch die Hintertür wieder rauszukomplimentieren. Und es passiert so schnell. Vielleicht hast du mal ein Lebensübergabegebet gesprochen oder eine Entscheidung getroffen oder dir ist persönliche Nachfolge und eine lebendige Beziehung zu Jesus wichtig. Mir ist es wichtig. Aber wie schnell wird unsere persönliche und lebendige Jesusbeziehung auch zu einer religiösen Routine? Und ich meine jetzt nicht die guten Routinen, die uns in Krisenzeiten durchtragen und helfen, standhaft zu sein. Die gibt's auch. Sondern ich meine diese leeren, diese toten Routinen, die es auch gibt. Und es passiert so schnell. Bei jedem von uns kann es passieren. Und deswegen sagt Jesus hier, ich stehe draußen vor der Tür und klopfe an. Stellt euch vor, wir haben gerade an der Tür gesprochen. Ja, Klaus, wir haben draußen gestanden, vor der Tür gestanden und haben gesagt, Mensch, wir warten so auf die Gottesdienstbesucher, aber wie viel mehr warten wir auf Jesus, der kommt? Wir hoffen, wenn er kommt, steht er nicht draußen vor der Tür. Wie merkwürdig wäre das, wenn wir feststellen, dass Jesus draußen vor der Tür ist. So sollte es bei einer Gemeinde nicht sein. Aber so sollte es auch nicht in unserem Leben sein. Und Jesus sagt, aber so ist es oft. Wir halten uns gerne an diesem Gedanken fest, den es in manchen Gemeinden gibt. Einmal gerettet, immer gerettet. So. Aber ihr Lieben, Jesus will nicht eine Rettungskapsel am Ende unseres Lebens sein, sondern er will in Beziehung mit uns sein. In jedem Augenblick will er in unserem Leben vorkommen. Und die Bibel ist voll von Verweisen, dass das manchmal auf der Kippe steht und dass wir Rettung offensichtlich auch verlieren können. Guck ins Matthäusevangelium, lies es. Du wirst diesem Gedanken Hauf und Hauf begegnen, und zwar in den Worten Jesu. Genauso der Hebräerbrief ist voll von diesem Gedanken, immer und immer wieder. Warum? Weil Jesus unsere Rettung ist. Das ist der Punkt. Wenn wir ihn verlieren, verlieren wir alles. Im christlichen Glauben geht es nicht um Sicherheit, sondern um Jesus. Er ist unsere Sicherheit. So. Und darum geht es auch in dem Bild, was sich dann anschließt, von der Temperatur, wo Jesus sagt, ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du das eine oder andere wärest, das wär schon mal was. Aber du bist lauwarm und deswegen werde ich dich ausspucken aus meinem Mund. Dieses Bild, da geht es um unsere Herzenshaltung zu Jesus, die Haltung unseres Herzens zu ihm. Kalt ist Ablehnung, dass wir mit Jesus nichts zu tun haben wollen. Dieses warm, heiß, das wäre Leidenschaft für ihn. Aber Jesus sagt, oft seid ihr dazwischen, so irgendwo dazwischen, so lauwarm. Und ihr denkt, es ist okay, aber es ist nicht okay. Und es geht hier bei dem Ausspucken nicht darum, dass Jesus sagt, dass Jesus unsere Leistung nicht angemessen findet. Es geht nicht um Leistung oder Perfektion, das ist nicht der Punkt. Sondern es geht um unser Herz. Und Jesus sagt, wenn du mich nicht willst, das ist doch der Punkt. Dann will ich dich auch nicht. Ich werde mich dir nicht aufzwingen. Das ist der Punkt in diesem Vers. Und jedes Mal, wenn ich The Chosen gucke, dann merke ich, ich wünsche mir so einen Tagesablauf, wie ich den bei den Jüngern und mit Jesus sehe. So ein Bewusstsein, dass Jesus in jedem Augenblick da ist. Und in jedem Augenblick in meinem Leben geht es um Nachfolge und geht es um Beziehung mit ihm. Und wenn ich über diese Sehnsucht in meinem Leben mit Freunden oder mit Kollegen spreche, dann kriege ich manchmal so ein müdes Lächeln. Die kennen mich natürlich auch und meinen Enthusiasmus manchmal. Aber dieses müdes Lächeln, das kommt manchmal aus so einer Haltung, dass sie dann sagen, Olli, sei doch mal realistisch. Sei doch mal realistisch, das ist doch gar nicht so. Es ist eine andere Zeit, in der wir leben, es ist ein anderes Leben, es sind andere Umstände, es ist viel zu idealistisch gedacht von dir, es ist viel zu leidenschaftlich gedacht, zu fantastisch, das ist doch nicht lebbar. Und jedes Mal denke ich, echt jetzt? Ist das so? Ich sage nicht, dass es leicht ist. So, das würde ich nie sagen, das erlebe ich auch nicht so. Aber lesen wir mal die Apostelgeschichte. Das ist dieselbe Situation, die wir haben. Jesus ist gestorben und auferstanden und sein Heiliger Geist ist mitten unter uns. Und sie leben dieses Leben. Und es ist so anders als das Leben, was wir oft haben, was ich oft erlebe. Und sie leben aus diesem Bewusstsein, dass Jesus jeden Augenblick bei ihnen ist. Und ihr Lieben, ich möchte lieber jeden Tag scheitern und fallen an diesem Ideal und weinend wieder aufstehen mit verletzten Knien und auch einem verletzten und enttäuschten Herzen über mich selber und mit mein ganzes Leben. Und bei dem Versuch, es wieder zu versuchen, wieder scheitern und wieder hinfallen, als mich mit der Lauheit meines Herzens abzufinden und gleichgültig zu werden. So. Und trotzdem passiert es so oft. Und das tut meistens noch mehr weh als das Scheitern und Fallen. Und seien wir ehrlich, ihr kennt dieses Ringen und ihr kennt die Sehnsucht, euch nicht abfinden zu wollen. Ihr kennt sie, viele von euch, aus eurem Glauben und eurer leidenschaftlichen Nachfolge, für die ich euch schätze und liebe als Gemeinde. Aber ihr kennt sie auch aus anderen Bereichen eures Lebens. Seien wir ehrlich, ist es realistisch, eine vollkommen harmonische und in tiefer Liebe verbundene Ehe zu führen? Ist es realistisch? Könnt gerne euren Ehepartner angucken, wenn er hier sitzt. Ist das realistisch? Ist es realistisch, eine vollkommen harmonische und in tiefer Liebe verbundene Freundschaft zu führen? Oder eine in tiefer Liebe verbundene und harmonische Gemeinde zu sein? Ist das realistisch? Wir würden wahrscheinlich sagen, bei Licht betrachtet, unter weltlicher Perspektive, nein. Wahrscheinlich ist es nicht realistisch. Und trotzdem versuchen wir es immer wieder. Weil wir wissen, dass es schmerzhafter und tragischer für unser Leben wäre, uns mit dem Mittelmaß zufrieden zu geben und gleichgültig zu werden. So. Ihr Lieben, die Ehen dieser Welt scheitern nicht zuallererst daran, dass einer dem anderen fremd geht, sondern sie scheitern zuallererst an der Lauheit und Gleichgültigkeit, die sich irgendwann einschleicht, bis einer von beiden es nicht mehr ertragen kann. Die Freundschaften dieser Welt, die gehen nicht daran kaputt, dass unüberbrückbare Konflikte da ist, sondern daran, dass wir nicht mehr einander wichtig genug nehmen, um in allem Scheitern und in allen Problemen wirklich füreinander da zu sein. Und das Gleiche gilt für Gemeinde. Gemeinden zerbrechen nicht daran, dass und kranken nicht an unüberbrückbaren theologischen unterschiedlichen Positionen, sondern an mangelnder Liebe und mangelnder Einheit miteinander. Lauheit und Gleichgültigkeit sind der Tod jeder Beziehung. Und das gilt auch für unseren Glauben und unsere Beziehung zu Jesus. Und woran wir kranken, ist oft mangelnde Leidenschaft, mangelnde Entschiedenheit und mangelnde Hingabe. Und das Problem ist, wir sehen es nicht. Und deswegen sagt Jesus hier, ihr denkt, dass alles in Ordnung ist. Alles ist super, Laodicea, oder? Und was sagt Jesus? Dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist, arm, blind und nackt. Du denkst, du bist reich und hast alles, dabei hast du nichts. Und du siehst es nicht. Und daran erkennst du, dass du blind bist. Und du bist nackt, entblößt. Das Gewand, die Kleidung steht in der Bibel ganz häufig als Bild für unsere Identität, wer wir sind. Das ist, Identität und Kleidung gehört eng miteinander zusammen. So. Das heißt, es geht hier darum, dass wir unsere Identität verloren haben. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind. Und Jesus sagt, es ist jämmerlich und erbärmlich. Und das sind zwei schwierige Worte. Als ich sie gelesen habe, habe ich gleich gemerkt, wie sie bei mir geprägt sind und bei euch vielleicht auch. Sie sind gleich negativ, von oben herab geprägt, ne? So als wenn Jesus uns verachtend und niedermachend anguckt und sagt, pah, du jämmerlicher Wurm. Das ist nicht das, was er meint. Das ist nicht das, was dieser Text sagen will. Stellt euch einen Vater oder eine Mutter vor, die morgens die Sachen für ihr Kind rauslegt, das Kind soll sich umziehen gehen, fängt an sich umzuziehen, zieht sich aus, will sich fertig machen, irgendwie das Telefon klingelt, das Elternteil geht runter, geht ans Telefon, kommt wieder hoch, Kind ist nicht da. Und das Kind ist verschwunden und du suchst dein Kind überall. Und wie dieser Vater oder die Mutter das Kind sucht und sie findet es nicht im Haus, nicht auf einem Grundstück, nirgendwo. Es läuft über die Felder und Wiesen, durch die Wälder, aber das Kind ist nicht zu finden. Und es sucht den ganzen Tag. Und am Ende des Tages, in der Dämmerung, sieht es das Kind auf einem Feld stehen. Immer noch so wenig bekleidet, wie es heute Morgen das letzte Mal gesehen wurde. Ganz zerschrammt am ganzen Körper, verwirrt und gebrochen. Könnt ihr euch vorstellen, was das Elternherz in diesem Augenblick empfindet? Wie jammervoll das Herz ist und wie erbarmungsvoll das Herz ist beim Anblick des Kindes. Das meint Jesus. Das meint er. Das ist sein Herz, wenn er uns anguckt. nicht niedermachend, sondern voller Erbarmen, dass ihm das Herz zerreißt, uns so zu sehen. Und dann möchte ich fragen, wer bist du? Was ist deine erste Antwort? Wer bist du? Wenn deine erste Antwort nicht ist, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, dann neigst auch du, genauso wie ich, wie wir alle, dazu von Zeit zu Zeit zu vergessen, wer du bist. Ja. Und was tut Jesus? Er macht uns nicht nieder, sondern er richtet uns auf und will uns helfen. Er sagt, kauf bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, wahrhaft reich. Weiße Kleider, die du anziehen kannst, damit du nicht mehr nackt dastehen und dich schämen musst. Und kaufe Salbe und streich sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Merkt ihr, Jesus ist wie ein Arzt an dieser Stelle. Das ist Diagnose und Behandlungsplan. Ärzte können das wahrscheinlich klüger ausdrücken oder differenzierter. Ja, aber genau das ist das, was Jesus macht. Er stellt eine Diagnose und sagt dann, wie wird's besser? Du bist arm? Dann kauf dir Gold von mir. Denn reich bist du, wenn du Jesus hast. Er ist der Schatz im Acker, Matthäus 14. Er ist der, der uns wahrhaft reich macht, der Reichtum dieser Welt. Du bist nackt und hast... Und dann lass dir von mir weiße Kleider geben. Weiß ist das Symbol für Reinheit und Vergebung. Weil wir sind Kinder Gottes durch Jesus, indem wir ihn annehmen. Johannes 1, Vers 12. Und du bist blind? Dann komm zu Jesus. Er ist unser Arzt, der Blinde sehend macht. Matthäus 9 zum Beispiel. Und wisst ihr, warum Jesus so verzweifelt für uns kämpft und um uns ringt? Das ist der nächste Vers. Weil er uns liebt. Das ist der Grund. So mache ich es mit allen, die ich liebe, sagt Jesus. Ich decke auf, was in ihnen verkehrt ist, und ich weise sie zurecht. Aus Liebe. Dieser Brief ist ein Liebesbrief. Wir hören ihn anders. Okay. Aber es ist ein Liebesbrief. So. Er deckt verborgene Probleme auf, wie ein Arzt, der eine Diagnose stellt. Und wenn der Arzt dir dann sagt, hier dieses Medikament, das musst du 2 Wochen nehmen, dann geht es dir wieder gut, dann macht er das auch nicht, um dich zu ärgern, sondern um dir zu helfen. Und das ist das, was Jesus sagt. Ich decke bei ihnen auf, was verkehrt ist, Diagnose, und ich weise sie zurecht. Mit Zurechtweisung haben wir es auch nicht. Müssen wir vielleicht besser hören. Ich weise ihnen wieder den Weg zum rechten Leben. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. So. Was für eine Liebe, mit der Jesus sich für uns einsetzt. Aber eins müssen wir tun, sagt Jesus. Vers 19. Mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Ich glaube, eines der Hauptprobleme in unserem Glauben heute ist, dass wir in einer gleichgültigen Gesellschaft leben. Das ist die Gesellschaft, wie sie uns geprägt hat. Alles ist heute beliebig geworden. Es ist alles gleichgültig, gleichbedeutend, gleichwertig, gleich egal. So, das ist der Gedanke, die Stimmung, die Atmosphäre unserer Gesellschaft. Warum muss ich Jesus ernst nehmen? Warum ernst nehmen, was er da sagt? Kann man es nicht auch anders sehen? Kann ich das nicht lieber so sehen, wie ich das gerne möchte? Und kann ich nicht sagen, was gut und richtig für mich ist? Wenn Jesus der ist, der er sagt, dann nicht. Nicht, wenn er Gott ist, der König, der kommt. Dann ist es gerade Gott, der an der Tür steht und anklopft. Und darum ringt, dass du die Tür öffnest, bittet und bettelt, dass die Tür geöffnet wird und er endlich zu dir ganz reinkommen kann. So, darum feiern wir Weihnachten. Darauf bereiten wir uns vor. Dass Gott Mensch geworden ist, um uns zu retten und den Weg zu Gott für uns frei gemacht hat, damit wir mit ihm leben können in Ewigkeit, heute und in Ewigkeit. Und dieser Gott, sagt Jesus, steht vor der Tür und er verspricht, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich den Sieg errungen habe und mit meinem Vater auf dem Thron sitze. So. Ich weiß, ihr Lieben, in meinen Predigten lege ich manchmal, dazu neige ich, einen Schwerpunkt auf Dringlichkeit zu legen. So. Das ist so. Für manche zu viel. Aber wisst ihr warum? Weil ich Jesus liebe. Ich kann nicht anders. Und ich hoffe, ich werde es nie können. Ich kann nicht anders, weil ich Jesus liebe. Nichts ist mir wichtiger als er. Und ich weiß, wie viel Unwahrheit auch in diesem Satz ist. Da bin ich auch ehrlich. Und es ist auch ein Schmerz. Ja. Und weil ich leidenschaftlich bin. Und zwar immer, wenn es um Jesus geht. ich kann nicht anders, als leidenschaftlich von Jesus zu reden. Das ist mein Herz. Aber ich möchte an dieser Stelle nicht jetzt die Dringlichkeit betonen. Ich möchte mit euch nochmal das Privileg betonen, das Vorrecht, die Ehre und die Wertschätzung, die in diesem Text steht. Mach dir bewusst, was es bedeutet, wenn Jesus sagt, du darfst mit ihm auf dem Thron des Vaters sitzen. Was ist das für eine Aussage? Was für eine Wertschätzung? Du darfst auf dem Thron des Vaters sitzen. In Jesus ist der lebendige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist gegenwärtig. Der Gott, der das Universum geschaffen hat. Jeden Planet, jede Galaxie, alle Sterne, alles hat er geschaffen. Der das Leben erhält in jedem Augenblick, von der mikroskopisch kleinsten Lebensform bis zum Elefanten, Blauwalen, bis zu dir und mir. Er erhält das Leben. Er schreibt Weltgeschichte und gestaltet sie in jedem Augenblick und hat sich immer wieder in dieser Weltgeschichte gezeigt. Und in jedem Augenblick schreibt und lenkt er dein Leben zu deinem Besten, damit es zu ihm führt und du ihn findest, heute und in Ewigkeit. Und dieser Gott kennt dich und er liebt dich von ganzem Herzen und er sehnt sich nach dir und er will nichts mehr als Inhalt deines Lebens zu sein. Deswegen klopft er an und deswegen steht er an der Tür. Und er steht nicht nur einmal kurz da, klopft kurz und ist dann wieder weg, so, sondern wir müssen ernst nehmen, was hier steht. Die griechische Zeitform, das ist das Perfekt Aktiv, in dem hier das Stehen und Klopfen steht. Das ist eine Zeitform, die etwas beschreibt, was jetzt und andauernd passiert. Ja? Das heißt, es geht hier um ein bleibendes und beständiges Klopfen. Und in Vers 14 sagt er, er ist der treue, zuverlässige und vertrauenswürdige Zeuge. So ist Jesus. Und er klopft und sehnt sich nach dir, weil er reinkommt und mit dir essen will. Und dieses Bild des Essens ist kultureller Ausdruck von Freundschaft, enger Beziehung und inniger Gemeinschaft. All das will Gott mit dir erleben. Aber er tut es nicht ohne dich. Er wird die Tür zu deinem Leben nicht eintreten. Er ist rücksichtsvoll und sanftmütig. Daran erinnern wir uns auch. Voller Liebe klopft er an und erwartet, dass du aufmachst, um ihn in sein Leben zu lassen, in jedem Augenblick. Ihr Lieben, ich will noch mal auf den Anfang zurückkommen, auf diese Serie, das Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus, bevor Nikodemus die Einladung ablehnt. Bevor Nikodemus sich entschließt, die Einladung von Jesus abzulehnen, trifft er in der Serie noch mal seine Frau, seine Schüler und einige wichtige religiöse Menschen seiner religiösen Welt. Und es sieht erst die ganze Zeit so aus, als wenn er sich entscheidet, mit Jesus zu gehen. Seine Frau kriegt das mit. Sie reden darüber. Aber am Ende, da gibt es zu vieles, was dagegen spricht. Man kann sehen, wie es in ihm ringt. Am Ende gewinnt das alte Leben die Oberhand. Alte Gewohnheiten, Selbstbestimmung, die Annehmlichkeiten des Lebens. Obwohl er weiß, dass Jesus der Messias ist, der Retter, Gott, der König. Und das wahres Leben, das Reich Gottes nur bei ihm zu finden ist. Obwohl er das weiß, lässt er die Tür zu. Und unter Tränen sieht er zu, wie Jesus geht. Für einen Moment war seine Tür ein Spalt weit auf, aber nicht weit genug, um Jesus hineinzulassen. In dieser Szene, in diesem Augenblick, als Jesus geht und Nikodemus hinter dieser Ecke weint zusammenbricht, saß ich auf dem Sofa und habe geweint wie ein kleines Kind. So. Und ich habe mich gefragt, wie oft lasse ich meine Tür geschlossen? Wie oft lasse ich sie geschlossen? Wie oft lasse ich Jesus vor der Tür stehen, klopfend und mache nicht auf? Aber ich sehne mich wie Nikodemus nach etwas anderem. Ich sehne mich nach Jesus und dem Leben mit ihm. Und deswegen freue ich mich über Advent. Denn Advent erinnert uns daran, die Tür aufzumachen. Sie nicht geschlossen zu halten, sondern Jesus zum Inhalt unseres Lebens zu machen. Immer wieder neu, immer wieder mehr, immer mehr und mehr. Weil wir uns nach ihm sehnen und weil wir nicht ohne ihn leben wollen. Das ist meine Sehnsucht. Ich weiß nicht, ob du diese Sehnsucht teilst. Aber Jesus sagt, merkst du nicht, Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineinkommen. Amen.